Ja, wir sehen die erste Folie. Leitstrahlen zu einem neuen Horizont. In den Liedern war auch viel vom Licht die Rede. In den ersten Liedern, aber auch jetzt während der Lobpreiszeit. Licht, Leitstrahlen zu einem neuen Horizont. Lukas 1, Vers 26 bis 38, das ist das Predigtwort an diesem Sonntag. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ja, es ist unübersehbar. Es geht auf Weihnachten zu. Hier vorne ist schon adventlich geschmückt. Die erste Kerze brennt. Weihnachten. Jesus ist geboren. Der König ist zu uns gekommen. Ein Gerechter. Eine Geburt, die anders zustande gekommen ist als jede andere vorher und auch nachher. Im Glaubensbekenntnis heißt es: Ich glaube an Jesus Christus, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das beschreibt ja so eigentlich das ganze Weihnachtsgeschehen und auch das Adventsgeschehen. Das Glaubensbekenntnis, also wenn es im Glaubensbekenntnis steht, dann muss das schon eine ganz wichtige und unverzichtbare Sache sein. Manche Christen tun sich ganz schwer damit. Warum? Weil sie denken an Freunde und Verwandte und darüber, dass sie für so etwas nur ein überhebliches, mildes, sehr mildes Lächeln übrig hat. Ja, schon gut. Du gehörst ja auch zu denen, die das noch so glauben. Der Theologe Rudolf Bultmann hat im vergangenen Jahrhundert gesagt: Man kann nicht gleichzeitig elektrisches Licht benutzen und noch an die Jungfrauengeburt glauben. Ja, also ich weiß nicht, ob das was mit elektrischem Licht zu tun hat oder nicht. Ich denke mir nur, dass der Lukas, der das Evangelium geschrieben hat, Arzt war und der wusste schon, wo die Babys herkamen. Kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so eine ganz neue Entdeckung ist, dass die Babys doch nicht vom Storch gebracht werden im 20. Jahrhundert. Vielleicht denken Christen auch an den Spiegel und die nächste antichristliche Frontstory, die in schöner Regelmäßigkeit alle Jahre wieder vor Weihnachten erscheint. Da können wir uns schon mal so innerlich drauf einstellen. Wird sehr interessant. Zu dumm. Muss man uns klugen, modernen Menschen so etwas zumuten? So, Engel Gabriel wird da noch genannt und Jungfrauengeburt und so Sprüche wie die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Ist dieses Unwohlsein verständlich? Ich kann mir das vorstellen. Ich denke, es ist verständlich, dass Christen am liebsten so niedriges Profil halten würden mit solchen Aussagen, dass Jesus Christus wirklich von einer Jungfrau zur Welt gebracht wurde und dass Gott selber nicht nur Pate steht, sondern der Vater ist von Jesus Christus. Verständlich. Und dann gibt es doch immer wieder so überraschende Stimmen von Leuten, von denen man es nicht denken würde, dass sie so ja ganz anders denken. Es gibt zum Beispiel den amerikanischen Schriftsteller John Updike, nun wirklich auch kein Christ und nicht viel von dem, was er geschrieben hat und schreibt, macht so den Eindruck, dass er besonders fromm wäre. Aber in einem Essay rügt er die Kirchen, die es nicht auf die Reihe bringen, von so angriffigen Dingen zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er schreibt, warum soll man denn überhaupt in Gottesdienste gehen, wenn die Christen nicht mehr an die Göttlichkeit Jesu Christi glauben? Und dann kommt der Satz, ohne übernatürliche Rettungsaktion ist doch unser irdischer Zustand hoffnungslos. Und von dieser übernatürlichen Rettungsaktion erzählt ja der Bericht, den ich gerade vorgelesen habe, aus der Bibel. Siehe, dein König kommt zu dir, heißt es in dem Wochenspruch, den wir vorhin gelesen haben, ein Gerechter und ein Helfer. Der König muss zu uns kommen, der ist nicht schon immer da. Er muss zu uns kommen und nur wenn er zu uns kommt, dann kann er ein Gerechter sein, dann kann er zueinander fügen, was zueinander gehört, dann kann er uns mit Gott in Verbindung bringen, anders geht es nicht. Ja, vom Anfang war die Rede. Und dieser Bericht erinnert uns, Leute, euer Zustand muss nicht hoffnungslos bleiben. Die übernatürliche Rettungsaktion ist schon im Gang, ist schon unterwegs. Die Nacht ist im Schwinden, der Tag ist nicht mehr fern. Sie ist für euch bestimmt, für uns. Das Übernatürliche, müssen wir nicht versuchen zu erklären. Das kann man auch nicht erklären, denn wenn es erklärbar wäre, wäre es ja nicht übernatürlich. Aber wir brauchen wache Sinne. Unser Verstand braucht wache Sinne, braucht eine Erweiterung seines Horizonts. Sonst huschen wir oberflächlich über die Spuren hinweg, die in diesem Bericht zu finden sind. Unser Verstand funktioniert wie ein großer Zettelkasten. Wir machen unsere Erfahrungen in dieser Welt und jede Erfahrung, die wir machen, speichern wir ab, kommt auf einen Zettel in den Kasten rein. Und wenn wir etwas hören, etwas Neues hören, etwas Unerhörtes hören, dann gehen wir an unseren Zettelkasten und blättern alles durch und gucken, ob da etwas Vergleichbares ist. Wenn wir etwas Vergleichbares finden, dann sagen wir, oh ja, das ist wahrscheinlich, das glaube ich auch. Aber wenn wir in diesem Zettelkasten nichts finden können, dann sagen wir, das kann es nicht geben, das ist unmöglich. Aber wie ist das, wenn wir einen ganz neuen Zettel kriegen, nicht von Menschen oder von der Natur, sondern wenn Gott eingreift und uns einen neuen Zettel gibt? Dann stehen wir vor der Wahl, nehme ich das auch in meinem Zettelkasten oder schmeiße ich es weg? Wir müssen uns entscheiden. Es ist nicht so, dass unser Verstand uns ermächtigen würde zu sagen, so, das kann es gar nicht geben, sondern unser Verstand braucht eine Erweiterung, ganz, ganz dringend. Die Bibel ist durchzogen von Grundgedanken, von roten Fäden. Und diese roten Fäden, die, ja, da kann man Hinweise sehen in der Welt, aber doch, wenn man nur die Welt hätte, nur die Natur, dann könnte man sie nicht erkennen. Dazu brauchen wir eben die Bibel. Das ist das Plus der Bibel. Leitstrahlen, die sind wie Leitstrahlen und diese Leitstrahlen, die bündeln sich immer stärker da, wo Gott eingreift in die Welt und ganz besonders da, wo es um seine große Rettungsaktion geht. Und in dieser Geschichte habe ich gleich vier Leitstrahlen entdecken können. So wie der Adventskranz vier Kerzen hat. Irgendwann einmal in 1, 2, 3 Wochen werden hier vier Kerzen brennen. Wie vier Leitstrahlen. Leitstrahl Nummer 1. Gott erhebt die Niedrigen. Den Demütigen gibt er Gnade. Was ist ein Demütiger? Ein Demütiger ist nicht einer, der immer den Blick senkt, sondern ein Demütiger ist ein Mensch mit einer realistischen Selbsteinschätzung. Das ist der Strahl, der vom Himmel her Maria anleuchtet. Gott erhebt die Niedrigen. Sie sagt es selbst, ich bin des Herrn Magd. Ich bin dazu da auf der Welt, um diesem Herrn zu dienen. Ich bin eine Magd. Sie ist das unbekannte Mädchen aus dem Volk. Man hat versucht, der Maria übermenschliche Züge anzudichten. Man hat sie als Himmelskönigin bezeichnet, als Mutter der Kirche und viele andere Dinge mehr. Aber die Bibel gibt alle diese Dinge nicht her. Sie ist seltsam schweigsam über die Person der Maria. Wovon wir ausgehen können, ist, dass sie ein Teenie war. Mädchen wurden damals im Alter von 14 oder 15 Jahren verheiratet. Also sie könnte, wenn sie heute leben würde, ein Mitglied unseres TNT-Kreises sein. Das könnte die Maria sein. Ihre Herkunft, tiefste Provinz. Nazareth, ein Dorf, man hat es ausgegraben mit maximal 400 Einwohnern. Und jetzt steht sie im hellen Licht dieses Leitstrahls. Sie hat Gnade bei Gott gefunden. Es hat Gott gefallen, sich ihr ganz zuzuwenden, ihr, diesem Teenie-Mädchen aus Galiläa. Sie hat keine besonderen Qualifikationen, jedenfalls legt der biblische Bericht keinen Wert darauf, solche Qualifikationen zu nennen. Das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, dass dieser Leitstrahl der Gnade Gottes sie getroffen hat. Vorher standen schon andere Menschen in diesem Licht. Ich denke an Abraham, 100 Jahre, sein Leben fast vorbei und Gott schenkt ihm einen Sohn, aus dem dann ein Volk wird. Denken wir an den verachteten Mose, davongelaufen, aufs Schaf gekommen, musste Schafe hüten, obwohl er eigentlich aus dem ägyptischen Königshof stammte. Ich denke an den Josef, der im Gefängnis saß, an den eingekerkerten Jeremia, in einer Zisterne im Schlamm steckte er. Und Gott hat ihn wirksam gemacht. Ich denke an die kinderlose Hanna, die den Samuel bekommen hat. Und an die Esther, die Königin von Persien, die aus kleinsten Verhältnissen stammte. Und nachher, wenn man sich die Weihnachtserzählung so anschaut, dann staunt man, wie viele niedrige und demütige Menschen von diesem Leitstrahl getroffen worden sind. Denken wir an die Hirten auf dem Feld von Bethlehem oder an Simeon und Hanna, die beiden Alten im Tempel. Aber über sie alle hinaus sehe ich, wie der Leitstrahl noch weiter leuchtet. Über die Gestalten aus der Bibel, über Maria hinweg, noch auf den, der von sich gesagt hat, ich bin von Herzen demütig. Auf den, der von den Fachleuten, den religiösen Fachleuten, den sie verworfen haben. Was ist denn das für ein Stein? Den können wir nicht gebrauchen. Weg damit, auf den Schutt. Aber Gott hat ihn zum Eckstein bestimmt. Das ist eine gute Spur, eine verlässliche Leitlinie. Hört auf zu denken, Gott kann mit mir nicht wirklich etwas vorhaben, weil ich zu unbedeutend bin. Was unbedeutend ist, bleibt unbedeutend. Es ist das Unbedeutende, das unser Gott besonders gerne erwählt. Leitstrahl Nummer 2. Alles wirklich Große geht von Gott aus. Ah, das geht gegen den Verstand. Damit können wir uns nicht abfinden. Das geht doch nicht. Alles wirklich Große, das ist zu steil gesagt. Es gibt viel Großes in der Welt. Wir haben vor einigen Monaten einen Lichtbildervortrag, einen Dia-Vortrag gesehen über die Arabischen Emirate, was für gewaltige Klötze da entstehen. Die ganze Welt wird nachgebaut, aufgespült in Inselform im Persischen Golf. Was für ein Geld. Die Hälfte aller Baukräne der Welt finden sich dort in den Arabischen Emiraten. Das ist groß. Das ist wirklich groß. Alles wirklich Große geht von Gott aus. Aber täuschen wir uns nicht, was vom Fleisch, also vom Menschen geboren ist, was in seinem Köpfchen entstanden ist, was vom Irdischen stammt, das ist vergänglich. Alles. Der Persische Golf wird sich diese Inseln wiederholen irgendwann. Wolkenkratzer versinken in Schutt und Asche. Große Konzerne zählen nicht mehr. Staaten und Machtblöcke vergehen. Groß, unvergänglich, bleibend und hilfreich ist nur das, was aus Gottes Geist geboren ist und durch Gott gewirkt ist. Der Turm von Babel war gigantisch konzipiert. Bis an den Himmel sollte er reichen. Aber er verfiel. Dass Abraham Vater werden würde, biologisch gesehen ein Ding der Unmöglichkeit. Und es sind Völker daraus geworden. Ein Vater vieler Völker. Das ist die Bedeutung des Namens Abraham. Werke von Menschen gehen unter. Aber was Gott gewirkt hat, das ist nicht kaputt zu kriegen, auch wenn sich die ganze Welt dagegen verschwört. Menschen können fragen, wie soll denn das funktionieren? Da kommt etwas, ja, es muss wohl Gott sein, der das auf den Weg gebracht hat. Wie soll denn das funktionieren? Wie ist denn sowas biologisch und auch technisch möglich? Zacharias fragt so, weil er es nicht glauben will und er wird stumm. Maria fragt so, weil sie es verstehen möchte. Wie soll das biologisch möglich sein? Ich bin zwar nicht erwachsen, aber ich glaube nicht mehr an den Storch. Es gibt Fragen, da gibt es nur die Antwort, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und diese Frage gehört dazu. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Eine Spur, über die man mal nachdenken müsste. Es ist eine eindeutige Leitlinie. Weil es sie gibt, konnte die Segenslinie Israels überhaupt dabei dieser Sarah beginnen, die gelacht hat, als es gehört hat. Du sollst einen Sohn gebären. Weil es diese Leitlinie gibt, können überhaupt Menschen wie wir Zugang zu Gottes neuer Welt bekommen, die unvergänglich ist, kein Ende findet. Weil es sie gibt, gibt es die Gemeinde noch nach 2000 Jahren, nach so vielen Irrwegen und nach so vielen Gefährdungen, auch politischen Gefährdungen. Wer ein bisschen was von Geschichte weiß, der könnte also zig Gründe aufzählen, warum es eigentlich gar nicht möglich ist, dass es die Gemeinde Jesu Christi heute noch gibt. Und heute steht im Fokus dieser Leitlinie die Braut des Josef, die Maria. Leitstein Nummer 3. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wieso fürchte dich nicht? Fürchte mich auch nicht. Mach eine Umfrage in der Stadt. Fürchten Sie sich eigentlich vor Gott? Nö. Aber wer es wirklich mit Gott zu tun hat, mit dem lebendigen Gott, bei dem hört erstmal das gedankenlose Aufsagen von Gebeten auf. Der erschrickt zunächst einmal über diese Kluft zwischen sich und dem heiligen Gott. Da gibt es ein Erschrecken. Da sagt ein Prophet, weh mir, ich vergehe. Wer kann vor Gott wirklich bestehen? Da gibt es mehr als nur Respekt vor Gott. Achtung, ein Ernst nehmen. Da gibt es wirklich ein tiefes Erschrecken. Da tut sich ein Abgrund auf zwischen dem heiligen, ewigen und großen Gott und mir, dem kleinen, vergänglichen, fehlsamen, sündhaften, nebensächlichen, oberflächlichen Menschlein. Mit seinen kleinen Sorgen, mit seinem Verhaftetsein, mit seinen Empfindungen und Emotionen. Gibt es eine Brücke zwischen diesem Gott und mir? Nur Gott kann diesen Abgrund überbrücken mit seinem Allmächtigen fürchte dich nicht. 364 Mal in der Bibel. Fürchte dich nicht. Ein Leitstrahl. Dieser Leitstrahl ist in Mose am brennenden Busch aufgestrahlt. Und der Seher Johannes, der fromme Zeuge Jesu, hat das Licht dieses Strahls auf der Insel Patmos erlebt, als er wie ein Toter zu Füßen des Engels zusammenfiel. Wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, dann ist das was anderes, als wenn wir uns selber einreden, nur keine Bange, wird schon schief gehen. Und dass es diesen Leitstrahl gibt, auch für uns. Und gerade auch in Momenten, wo uns Zweifel packen und wo uns Angst packen vor dem letzten Tag, wenn wir gerade stehen vor Gott. Für uns ist dieser Leitstrahl wichtig. Da brauchen wir wirklich keine Angst mehr haben. Fürchte dich nicht. Heute steht im Brennpunkt des Strahls die erschrockene Maria. Sie war erschrocken darüber, dass sie so ungewöhnlich angeredet worden war. Du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und zwar Leitstrahl Nummer 3. Jetzt kommt der letzte. Leitstrahl Nummer 4. Gott will Söhne und Töchter. Eigentlich sollte Israel nach Gottes Willen sein Sohn sein. Ein Sohn, den Gott wie ein Vater trägt. Aber Israel hat sich immer wieder losgestrampelt, sich rausgerungen aus dieser Beziehung. Das ist menschlich. Das ist vielleicht auch bei uns so. Es erklärt sich aus der unglaublichen Spannung zwischen dem heiligen Gott und uns. Möchten wir in seiner Nähe sein? Wollen wir das? Im Lied haben wir es so ausgedrückt. Zu dir, wie auf Adlern schwebend. Es drängt uns hin, drängt es uns immer hin. Gott beabsichtigt, diese Spannung zu heilen. Und alle diese Absichten legt er hinein in den angekündigten Sohn. Er soll alle Spannung, die sich aus dem Unterschied zwischen uns und Gott ergeben, aufnehmen. In sich aufnehmen und so andere Menschen als seine Brüder und seine Schwester hineinziehen in die Familie Gottes, in den vertrauten Umgang mit Gott, dem Vater. Vater unser. Früher mal war David angekündigt, einer deiner Nachkommen soll mal mein Sohn sein. Und da dachten natürlich alle an den Salomo und an die jüdische Königsdynastie. Vielleicht hat man sich bei jedem neuen König gefragt, ist er das vielleicht? Könnte er das sein? Aber jetzt leuchtet der Lichtstrahl auf über dem, der in Marias Körper heranwachsen soll. Das Heilige, das geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden. Er soll nicht bloß Gottes Sohn heißen, sondern es auch sein. Jesus, der Sohn Gottes, will es möglich machen. In der Ewigkeit soll es unter Menschen wahr werden. Ich werde ihr Gott sein. Und sie werden meine Söhne, meine Töchter sein. Eine wichtige Spur, eine Leitlinie auch für uns. 4 Leitlinien. Heute steht im Fokus dieses Strahls Maria, die den Sohn zur Welt bringt. Er ist Gottes Sohn. Das waren so ein paar Leitstrahlen, die uns aus unserem Bericht erkennbar geworden sind. Und die Bibel ist voll von geradlinigen Tendenzen. Und das ist eigentlich ein Wunder, weil die Bibel ja ein Buch ist, was, wie wir wissen, über viele Jahrtausende entstanden ist. Trotzdem geradlinige Tendenzen, die hinstreben auf eine Person, die hinstreben auf Jesus. Gott ist darauf aus, seine Rettungsaktion in Kraft zu setzen. Die ist übernatürlich. Das können wir uns mit unserem Menschenverstand gar nicht erklären. Wir müssen auch in Glaubenssachen dem Denken mal was zumuten. Eben, dass nicht alles erklärbar ist, so aus der Innerwelt heraus. Dass ein Gott existiert, der gewaltig mitmischt, der eingreift, der auch mal Sachen macht, die wir nicht verstehen können. Er tut es nicht zufällig, wie ein Waldbrand. Gewaltige Energien werden frei, aber völlig ungerichtet. Wie eine Explosion, die eine ganze Stadt in die Luft sprengen kann, aber nichts zueinander bringt. Nein, eher wie ein Laserstrahl, scharf und zielgerichtet. Gottes Wesen ist Weisheit, komplex, aber es führt zum Ziel. Wir sollen ein Stückchen davon auch erkennen. Es sind Leitstrahlen, die uns zu einer ganz neuen Schau der Dinge führen sollen. Eine ganz neue Sicht, eine ganz neue Schau der Dinge. Wenn Gottes Ruf uns trifft, dann möchte er eigentlich, dass wir eine neue Sicht einmal bekommen. Wir haben ja alle so unsere Sicht der Dinge, so wie wir auf das Leben schauen und auf Gott schauen. Siehe, so war Maria durch den Engel, den Gottesboten, aufgerufen worden. Und mit demselben Siehe, das wir in der Bibel so oft antreffen. Auch letzte Predigt habe ich davon gesprochen. Weil das ist eben Gottes bezeichnender Ruf. Siehe. Er will damit sagen, heb deine Augen auf. Verändere einmal deine Sichtweise. Aufgepasst, volle Konzentration. Sinne beisammenhalten. Das gilt auch für uns. Zunächst mal haben wir die alte Sicht der Dinge. Ich, oder noch einmal ich, oder meine kleine Welt. Und wehe, jemand greift ein. Macht da was kaputt oder schrammt. Wir müssen uns doch einmal die Lage der Maria ganz nüchtern vorstellen. Sie hätte ja eigentlich noch viel mehr Recht gehabt zum Zweifel, ob das Ganze auch gut ausgeht, wie der Priester Zacharias. Der glaubte ja bekanntermaßen dem Engel nicht und der wurde dann stumm für den Rest der Schwangerschaft seiner Frau. Maria hätte noch ganz anders Recht gehabt zu protestieren. Stopp, stopp, stopp! Was sollen denn die Leute denken bei uns im Dorf? 400 Einwohner. Horror. 400 Einwohner. Und jeder kannte sie. Was sollen die denn denken, wenn ich ein Kind bekomme? Was wird das für ein Geschwätz geben? Ich werde blamiert sein, vor aller Welt, für alle Zeit. Was für eine peinliche Gnade. Und was soll erst Josef denken, mein Verlobter? Der muss doch denken, naja, klar, brauche ich nicht ausführen, was der denken muss. Klar. Also, wenn ich wirklich Gnade gefunden habe vor Gott, dann soll er mich bloß verschonen von dem, was du da ankündigst. Hätte sie sagen können. So hätte die Geschichte laufen können. Gnade? Nein, danke. Vielleicht sagen wir jetzt, so eine peinliche Geschichte. Gerade so am Anfang dieses wunderschönen Weihnachtsfestes, wo alles so toll sein könnte, tolle Gerüche, tolle Klänge, tolles Fest der Liebe, da hätte ich mir lieber was anderes gewünscht. Gnade? Nein, danke. Die alte Sicht. Aber bevor solche Gedanken bei Maria aufkeimen und sich einnisten können, lässt Gott ausrichten, siehe, also guck mal auf, guck mal in eine andere Richtung. Schau doch mal auf die großen Zusammenhänge. Sieh nicht auf das, was dein Herz an die Wand malen will. Sieh auf das, was längst im Herzen Gottes bedacht und geplant und verantwortlich vorbereitet ist. So viele Jahrhunderte ist gewartet worden, jetzt ist es da. Mit dem Kind, das da geboren werden soll, wird der zur Welt kommen, den ihr in eurer vergänglichen Welt nötiger habt als alle genialen Staatsmänner auf einen Haufen. Genau so muss er kommen. Anders geht es nicht. Genau so, dass du schwanger wirst, dass du einen Sohn auf die Welt bringen wirst. Der Sohn soll geboren werden, von dem es heißt, im Jesaja Wunderrat soll er heißen, Kraftheld, ewig Vater, Friede, Fürst. Und darum die unüberhörbaren Hinweise von dem Engel Gabriel an Maria. Eine Aussage, er wird der Sohn des Höchsten sein. Jesus sagt in der Nacht, als er verraten wurde, im Gebet zu Gott, Vater, ehe die Welt gegründet war, war ich eingehüllt in deine Herrlichkeit. Aber jetzt hast du mich, Vater, in diese gottverlassene Welt gesandt. Ich soll Menschen in deine Herrlichkeit hineinhören und zu holen und zurückretten. Ich will, dass die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Ein bisschen umschrieben, aber der Sache nach schon richtig. Diesen Sohn des Höchsten, der ist keine Idee. Den gibt es wirklich. Der ist wirklich auf die Welt gebracht worden. Mit Blut, mit Schmerzen. Zweite Aussage, diesem Jesus will Gott den Thron Davids geben. Das hat Gott auch getan, nämlich damals, als er Jesus nach seinem Leiden, nach seinem Sterben am Kreuz und der Auferstehung erhöhte zu Rechten des göttlichen Thronsitzes. Das ist nicht nur eine Sitzgelegenheit da, sondern das ist eine Machtposition. Den gibt's, der da sitzt zur Rechten Gottes. und der jetzt dort für mich eintritt, der Fürsprecher für dich und für mich sein möchte. Auch gerade dann, wenn die Sünde uns wieder überwältigt und wir sagen, wieder schlecht gelaufen, dann haben wir diesen Fürsprecher dort an der Seite Gottes. Dritte und letzte Aussage, seines Reichs wird kein Ende sein. Manchmal stehen die Chancen für Gottes Reich schon mies. Man mag keine Prognosen abgeben. Gottes Herrschaft ist umkämpft. Nicht wegen Menschen und ihren Ideen, nicht weil sich da irgendwelche Politiker aufbauen und Machthaber, nein. Hinter diesen Personen und Mächten steht der Fürst dieser Welt und diesem Fürsten der Welt muss Jesus erst das Gelände abjagen. Bis hinein in unsere Häuser, bis hinein in unser verträumtes, kleines, schnuckeliges Senfbach. Aber mit Jesus ist der Stärkere gekommen und er lässt sich das Reich Gottes nicht nehmen. Die Feinde Gottes werden ihm zum Schemel der Füße gelegt werden, so sagt die Bibel. Was für ein Ausblick! Was für ein Ausblick! Das alles hat Maria geholfen, dass sie ihre Einwände gar nicht erst aufkommen lassen musste, so in ihrem Herzen. Sie hat vielmehr gesagt, und das finde ich faszinierend, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn die Leute was zu reden haben, soll mir recht sein. Wer weiß heute noch, was die auf dem Markt in Nazareth vor 2000 Jahren geschwätzt haben? Kein Mensch. Wenn nur etwas für die Sache Gottes herauskommt, wenn auf diese Weise nur etwas wirklich Rettendes für unsere Welt passiert, wenn nur endlich die übernatürliche Rettungsaktion beginnt, dann geschehe mir doch, wie du gesagt hast, dann wird es gut werden. Der Helfer ist schon da. Uns möchte er auch in seine Herrlichkeit hineinziehen, hineinretten. Und so gerne möchte er auch für uns eintreten dürfen, vor dem Vater. Er möchte genau da hinein, wo wir von dem Unguten überwunden werden, das wir doch so gerne abgeschüttelt hätten. Aus eigener Kraft sollen wir doch gar nicht damit fertig werden müssen. Wir haben doch einen, der als Gerechten zu uns kommen will. Wir sind eingeladen, das nachzusprechen, was die Maria gesagt hat. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Amen.